Stopp, ich muss kurz unterbrechen. Es kommt ganz kurz Werbung.
Falls ihr hier schon länger zuhört, habt ihr vielleicht bemerkt, dass wir sehr neugierig sind. Also wirklich sehr, sehr, sehr neugierig. Ein bisschen könnte man auch sagen, dass wir ja gerne mal irgendwie so Mäuschen spielen würden überall reinschnuppern würden. Also jetzt nichts Verbotenes oder so, aber einfach mal so hinter die Kulissen der Dinge blicken. Ja. Also gucken, wie die so entstehen und so. Also das reizt uns schon sehr.
Ja, und wenn man jetzt noch so ein bisschen in der Zeit vielleicht reisen könnte, also wenn wir einfach mal nochmal so in das Labor von Marie Curie gucken könnten oder so ein Konzertabend mit Max Planck, da wäre ich auch gerne mal dabei gewesen.
Oh ja, da träume ich auch mal insgeheim. Ein Mäuschen sein, was in der Zeit reisen könnte. Traum.
Perfekt, ja. Und wenn ihr ähnlich tickt wie wir, dann haben wir jetzt den perfekten Veranstaltungstipp für euch. Und zwar den Tag der Schiene.
Beim Tag der Schiene finden in ganz Deutschland Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen rund um das Thema Eisenbahn statt. Also man kann zum Beispiel alte Bahnausbesserungswerke besuchen oder Baustellen, die jetzt aktiv laufen rund um die Bahn oder, das ist wirklich richtig cool, mit historischen Eisenbahnen fahren.
Boah, das ist so spannend, weil das dann auch so Orte sind, an denen man sonst vielleicht nur mit der Bahn vorbeifährt. Also ich habe mal geguckt, was man hier auch in der Nähe angucken könnte. Das wäre zum Beispiel in Köln-Nippes dieses ICE-Werk. Und ich bin da schon ganz oft dran vorbeigekommen und habe so Bilder davon gemacht, weil das sieht immer so krass aus. Da sind so ganz viele ICEs stehen nebeneinander und dann hast du den Dom so im Hintergrund. Und jedes Mal denke ich mir, wow, was wird wohl hier mit den ICEs gemacht und so. Und da zum Beispiel könnt ihr dann auch reingucken. Also in so große Logistikzentren, wo eigentlich ja man überhaupt nicht hinter die Kulissen gucken kann, da könnt ihr an dem Tag auch reingucken als Besucher. Ja.
Und auch für Menschen, die gerade auf der Suche nach einer Ausbildung sind oder einem Job oder so, gibt es da jede Menge Angebote, wo man sich irgendwie informieren kann, was möglich ist. Wir verlinken euch alles unter unserer Folge. Unter tag-der-schiene.de findet ihr zum Beispiel eine Deutschlandkarte mit allen Veranstaltungen und könnt dann schauen, was bei euch in der Nähe stattfindet. Also da gibt es wirklich jede Menge. Also ich konnte mich gar nicht entscheiden, als ich da mal so reingeguckt habe.
Ja, dann ist gut, dass es über mehrere Tage geht. Und ich würde vorschlagen, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann machst du einfach so eine Fahrt. Machst du so eine kleine Bahnfahrt.
Ja, schöne Idee.
Von Ort zu Ort.
Ja. Ne? Eigentlich ein richtig cooler Ausflugstipp. Geht ja über 3 Tage, fährt man einfach so durch Deutschland, lernt ein bisschen Städte kennen und schaut sich dann Veranstaltungen vom Tag der Schiene an.
Oh, ja.
Also darauf habe ich große Lust, ihr vielleicht auch. 19. bis 21. September jetzt schon mal in den Kalender eintragen. Tag der Schiene.
Werbung Ende.
Happy Behind Science Tag an diesem Mittwoch, nicht am Samstag. Heute mal wieder mit einem Spezial, auf das ich mich mega freue. Dieses Mal vertrete ich das Behind Science Team hier und ich habe 2 super spannende Forscherinnen mit dabei. Wir tauchen heute in die Tierwelt ein. Das haben wir ja am Samstag schon gemacht mit der Verhaltensforscherin Jane Goodell. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Wir schauen heute mal, wie ist es heute in der Natur zu forschen, mit Tieren zu forschen, über Tiere mehr zu erfahren. Ich habe Lydia Möcklinghoff und Dr. Frauke Fischer eingeladen und verspreche wirklich grandiose Geschichten aus der Welt zweier echter Naturforscherinnen. Jetzt könnt ihr sie schon hören. Hallo erstmal, herzlich willkommen hier bei Behind Science.
Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, und unter grandios machen wir es auch nicht.
Nein.
Das dachte ich mir.
Zwischen 2 Oscar-Verleihungen konnte das hier eingeschoben werden.
Ja. Ja, so gerade noch. Genau, den Emmy noch mitgenommen. Aber es ist wirklich, also ihr habt viel zu erzählen. Ihr seid wirklich so wandelnde Geschichtenerzählerinnen, finde ich. Und zwischendurch forscht ihr auch noch. Also ich finde, da ist sehr viel Faszinierendes dabei. Damit das hier nicht ausartet, stelle ich euch mal ganz kurz und knapp vor. Lydia Möcklinghoff ist Wissenschaftsjournalistin und Zoologin, genauer Ameisenbärenforscherin, nicht Nasenbärenforscherin, wie ich gerade schon falsch gesagt habe. Das ist so ein bisschen auch ihre große Liebe. Können wir gleich ganz viel noch drüber sprechen. Mhm. Außerdem ist sie Autorin, Science-Slammerin, Podcasterin und ich könnte diese Liste noch ewig weiterführen. Und Dr. Frauke Fischer ist Tropenbiologin und Universitätsdozentin für internationalen Naturschutz. Sie hat über Antilopen in Afrika promoviert und viele Jahre die Forschungsstation der Universität Würzburg an der Elfenbeinküste geleitet. Außerdem ist sie Unternehmensberaterin, Unternehmerin, Podcasterin, Autorin. Also bei euch könnte man wirklich allein hier schon eine halbe Stunde wahrscheinlich füllen. Also nochmal herzlich willkommen. Ich hatte gehofft, dass ihr an einem exotischen Ort zu mir geschaltet seid.
Es ist total exotisch. Also
ja, jetzt habe ich gerade schon erfahren, das ist nicht der Fall. Jetzt hatte ich hier so einen kleinen Test gemacht. So, was seht ihr, wenn ihr aus dem Fenster schaut? Aber ihr seid am selben Ort in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ja. Ist ja schon exotisch. Ich musste von Hessen nach Nordrhein-Westfalen fahren. Mit der Bahn. Ja, muss man sich auch mal vorstellen.
Das ist eigentlich aufregender, als genau. Wenn man 6 Stunden durch den Matsch des Pantanal fährt.
Das stimmt. Und ich habe ja noch ein ganz, ganz leichtes Jetlag, weil ich gerade aus Peru gekommen bin.
Okay, wo warst du da jetzt genau unterwegs?
Ich war am Osthang der Anden im Urubamba-Tal, wo wir ja mit Kleinbauern zusammenarbeiten, die Regenwald schützen und wir sie dabei unterstützen, indem wir ihnen Kakao, Kaffee und Paranüsse zu sehr hohen Preisen abkaufen, um sie so davon zu überzeugen, dass mit den kleinen landwirtschaftlichen Flächen, die sie haben, man auf jeden Fall genug Geld verdienen kann und man deshalb den Regenwald, der einem auch noch gehört, dass man den doch da gut schützen könnte.
Okay, das heißt, ihr, oder wenn man sich jetzt so die Arbeit auch von dir, Frauke, vorstellt, du schaust nicht nur, dass die Tiere da irgendwie, dass du die beobachtest, sondern das Ganze ist irgendwie so ein bisschen ganzheitlicher. Also, dass auch die Menschen vor Ort unterstützt werden, wahrscheinlich dann aber auch mit dem Ziel, dass sie wiederum Tiere schützen können oder dass das so ein gutes,
genau.
So ein gutes Parallelleben
also,
ist.
Genau, also es gehören ja, also Menschen gehören ja auch zu Ökosystemen und wenn wir Ökosysteme schützen wollen, dann müssen wir Lösungen finden für die Menschen in diesen, ja bei mir sind es dann immer tropische Länder, wir müssen Lösungen finden, die denen ein gutes Leben erlauben, unabhängig davon, dass Natur zerstört wird. In vielen Regionen der Welt haben sie ja ein schlechtes Leben. Natur wird zerstört, damit auch die Lebensgrundlage der Zukunft und das Human Wellbeing steigt aber überhaupt nicht. Und ich habe in meiner Wissenschaftlerinnenkarriere viele, viele Jahrzehnte ja in den Tropen gelernt, dass man das irgendwie zusammenbringen muss. Und unter anderem dieses Projekt in Peru, da gelingt uns das sehr gut.
Wird da viel mit den Menschen gesprochen oder packt ihr sozusagen bei Projekten konkret an? Oder ist es vielleicht gar nicht so, ich nenne es mal romantisch, wie man es sich vorstellt, und es ist einfach viel Papierkram, was ihr vor Ort erledigt?
Genau, also wir arbeiten schon lange mit Menschen in unterschiedlichen Regionen in Peru zusammen und haben die eben, wir haben sehr langweilige Arbeiten, Kakao kaufen, Kaffee kaufen, Verträge unterzeichnen dazu. Das ist ein echt viel Bürotätigkeit. Diesmal haben wir noch Flächen ausgesucht, die wir gekauft haben, um also ein kleines Stück intakten Regenwald und 2 degradierte Flächen, die wir wissenschaftsbegleitet wieder aufforsten wollen. Das war dann auf der einen Seite wieder so, wie man sich das Leben von Tropenforschern vorstellt und auf der anderen Seite tatsächlich sehr nervig, denn dieser Regenwald, dieser Bergregenwald, in dem wir waren, in dessen unmittelbarer Nähe eben auch der Kakao angebaut wird, der ist wirklich menschenfeindlich. Also es ist super, super steil. Es gibt jede Menge super giftige Insekten. Jeder Baum hat irgendwie fiese Stacheln. Also der Wald
alles will einen
nicht,
töten.
Dass Menschen da drin sind.
Ja, so Bergregenwald.
Ja, genau, der Horror. Ja,
ich habe auch mal so ein Forschungsprojekt in Panama begleitet mit dem Volk der Naso und da bin ich auch echt an meine Grenzen gekommen, weil es ist heiß, es ist feucht und du kletterst die ganze Zeit matschige Hänge hoch oder purzelst die runter.
Genau, und dann gibt's ja da diese Bullet End zum Beispiel auf dem Boden.
Ah ja,
und
die hatte ich schon.
Genau, man denkt, ach guck mal, ein Baum, da ist so ein kleiner Baum, da kann ich mich dran festhalten und mal einen halben Meter hochziehen. Ja, leider verteidigt von Feuerameisen. Ich war in meiner Tropenforscherinnenkarriere in vielen Tieflandregenwäldern, also in Afrika, in Lateinamerika, in Asien. Und das war im Vergleich dazu immer extrem angenehm. Vor allem in den Regionen, in denen es große Säugetiere gibt, also Elefanten oder Nilpferde, weil die machen immer die perfekten Wanderwege in diese Wälder. Mhm. Und ja, da war im Bergregenwald leider nichts zu machen. Also ich bin immer noch großer Fan vom Bergregenwald. Der muss unbedingt geschützt werden. Aber da drin rumlaufen.
Aber ohne mich.
Ja, genau. Aber mit mir, von draußen drauf.
Von außen drauf gucken und denken, auch schön.
Genau.
Ist das was, was in euren Augen so ein bisschen dazugehört zu diesem Beruf, den ihr ausübt? Oder würdet ihr auch den Komfort wählen, wenn es ihn denn ökologisch nachhaltig gäbe?
Ich sag das gleich. Ich bin ja viel älter als Lydia und muss mal sagen, dass ich finde, also ich habe das super geschätzt. Ich habe 10 Jahre da in Westafrika in einer, also es gab keine sanitären Anlagen. Wir haben im Fluss gebadet mit den Nilpferden, den Krokodilen. Es gab keine Toilette. Man hat da sich sein kleines Löchlein im Wald gebuddelt. Das war alles total super. Möchte ich auf gar keinen Fall missen. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinfahren könnte, um mir Tiere anzugucken zum Beispiel, dann würde ich immer denken, oh, wäre aber schon schön, wenn man da duschen könnte und wenn es was Leckeres zu essen gäbe. Also auf der einen Seite gehört es unbedingt dazu, nicht weil ich jetzt der Ansicht bin, ohne das ist es ja keine Natur, aber de facto ist es eben so, dass wenn man möglichst unberührte Natur haben möchte und möglichst unberührte Natur erforschen möchte, das bedeutet eben, dass man fernab von menschlicher Zivilisation ist oder relativ weit weg. Und das bedeutet dann natürlich, dass es nicht das gewohnte Essen gibt, den gewohnten Zugang zu Medien, leider auch nicht den gewohnten Zugang zu medizinischer Infrastruktur zum Beispiel. Also das ist durchaus alles manchmal ganz schön fordernd.
Genau, also ich würde jetzt auch nicht zu der Whirlpool-Badewanne Nein sagen. Aber klar, wenn man so eine Riesenstruktur auch irgendwo in die Natur baut, dann ist es für die Natur natürlich auch scheiße, ne? Mhm. Also von daher, ich wohne nicht wie Frauke 10 Jahre in Afrika gelebt hat. Also ich arbeite ja in Brasilien und forsche da in Brasilien. Das ist auf einer Rinderfarm, die aber riesig ist und ganz, ganz viel Natur zu bieten hat. Und wir haben da dann wie so ein kleines Dorf mit kleinen Häusern und da haben wir schon auch. Wir haben ganz normale Klos, wir haben Duschen. Also da gehört auch eine Touri-Lodge dazu, die wirklich luxuriös ist, aber eben auch versucht, mit einem möglichst kleinen Fußabdruck zu arbeiten. Das heißt, da gibt es dann keinen Swimmingpool und sowas alles.
Mhm. Genau, und in Peru ist es auch so. Also wir wohnen da in einem Haus, kooperativen Haus. Es gibt Toiletten, es gibt Dusche, es gibt zwar kein warmes Wasser, aber warm genug ist es ja draußen. Es gibt natürlich nur sehr, sehr einfaches Essen. Ja, aber es gibt eben zum Beispiel sowas wie einen Kühlschrank und ein eisgekühltes Getränk und Eiswürfel. Etwas, was es schon mal 10 Jahre in Westafrika nicht gab.
Jetzt sind wir schon ein bisschen mit dir, Frauke, mitgereist. Das klang sehr rough. Du, Lydia, bist vor allem in Pantanal unterwegs. Da habe ich mich jetzt auch natürlich schon so ein bisschen reingebeamt über Bilder bei Google. Hab mir auch zwei sehr gegensätzliche Google-Bewertungen durchgelesen, weil tatsächlich Leute auch über Gebirge und Moore und was auch immer Google-Bewertungen hinterlassen, wer auch immer.
Ach, interessant.
Das lesen soll.
Das habe ich noch nie geguckt.
Und da war eine, das ist jetzt eine Übersetzung, deswegen ist es ein bisschen komisch übersetzt. Ich bin in das Pantanal verliebt. Eines Tages werde ich es besuchen. Also quasi ein Sehnsuchtsort, ohne dass diese Person da war. Und eine Liebesbekundung. Und dann ein anderer Kommentar. Es war schrecklich. Ich wurde fast von einem Krokodil gebissen. Diese zwei Google-Bewertungen jetzt mal als Gegensatz. Wie ist es denn wirklich? Was kannst du zu diesen Usern sagen?
Ich kann zu dem User mit dem Krokodil sagen, dass es wahrscheinlich ein Vollspacken ist, der irgendwie diesen armen Kaiman da so geärgert hat, dass der Kaiman irgendwann gedacht hat, fuck you. Also, weil eigentlich die Kaimane, die schwimmen immer weg. Also wir schwimmen auch da in den Flüssen und die Kaimane schwimmen dann um uns rum, die tun aber nichts. Die wollen nicht mal spielen. Und das Pantanal ist ein unglaublich schöner Ort. Also es ist ein Biodiversitäts-Hotspot. Das heißt, es gibt da wahnsinnig viele Tier- und Pflanzenarten. Das ist für die Naturforscherin natürlich schon mal prima. Es ist ein Feuchtgebiet, also tatsächlich das größte Binnenfeuchtgebiet der Erde, so groß wie Großbritannien, also für eine deutsche Seele kaum fassbar.
Liegt in Brasilien, grade, das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt.
Genau, das Pantanal liegt im Westen von Brasilien, schwappt so ein ein bisschen rüber nach Paraguay und Bolivien. Der größte Teil ist aber tatsächlich in Brasilien. Und Feuchtgebiet heißt nicht, dass es alles unter Wasser ist, also dass es jetzt ein einziges Moor oder sowas ist, sondern es hat eine Regenzeit und es hat eine Trockenzeit. Und es ist ein ganz enges, also gerade da, wo ich forsche, natürlich gibt es dann unterschiedliche Regionen im Pantanal, die auch unterschiedlich aussehen. Aber dort, wo ich forsche, ist es so ein ganz, ganz enges Lebensraummosaik aus Süßwasser- und sogar Salzwasserseen, aus Galeriewäldern und aus Flüssen. Und diese Seen sind dann eben zur Regenzeit größer, zur Trockenzeit kleiner, aber es gibt wahnsinnig viele Lebensräume für die Tiere und dadurch auch unfassbares Tierparadies. Also man denkt ja oft so, oh, ich war in den Amazonas und sehe da die ganzen Tiere. Ja, nee, die Tiere sitzen da natürlich im Wald und man sieht gar nicht viele Tiere, wenn man im Amazonas ist. Mhm. Anders ist es im Pantanal, also gerade zur Trockenzeit, wenn die aus den Wäldern rauskommen, um zu den Seen zu gehen, dann sieht man eben ganz, ganz viele Tiere überall. Also die Wasserschweine leben bei mir direkt vor der Tür am See. Die Hyazintaras fliegen über unseren Häusern. Also es ist echt noch so ein totales Paradies, wie sie eben oft vielerorts schon verloren gegangen sind.
Und vielleicht kann man da aber nochmal sagen zu dieser Google-Bewertung, weil viele Menschen, die keine Ahnung von Natur haben oder in solchen wirklich intakten Ökosystemen noch nie waren, die denken ja dann, ah, man sitzt dann da und dann, also jetzt in Afrika laufen dann ein paar Löwen vorbei und dann spielen da ein paar Zebras oder Elefanten. Das ist ja auch alles richtig, aber Artenvielfalt bezieht sich auch auf die Tiere, die wir nicht so super finden, nämlich alle möglichen stechenden Insekten oder was weiß ich. Ja, und Mücke, wenn man richtig intakte Natur, die ist eben nicht, dass da die Tiere, die einen nerven, weg sind und die Tiere, die man schön sind, sind da. Sonst wäre es ja keine intakte Natur. Mhm. Und bei uns war es zum Beispiel in Afrika so, dass wir, wenn die Regenzeit begann, so viele Insekten ins Essen gefallen sind. Also wir haben ja mal draußen gegessen und dass wir dann entweder im totalen Dunkeln essen mussten, aber dass wir grundsätzlich immer wussten, welche Insekten welche schmecken nicht eklig und welche stechen nicht. Und nur die, die eklig schmecken und die gestochen haben, haben wir aus dem Essen gemacht. Und nicht, weil wir irgendwie so Hardcore-Forscher waren, sondern weil man sonst echt nicht zum Essen gekommen wäre. Ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt für jeden Menschen was, obwohl das eben richtig tolle, intakte Natur ist.
Da kann man ja direkt dann rausfiltern, was gerade so unterwegs ist.
Genau, aber aus Spaghetti mit Käsesoße oder Spaghetti mit Tomatensoße kann man aber schlecht Insekten rausfiltern.
Ja, tatsächlich entomologische Studien, denke ich auch immer, könnte ich auch tatsächlich, wenn ich so aus dem Feld nach Hause komme, aus meinem BH machen. Weil natürlich, wenn man so im Auto fährt und man fährt so durchs Gemüse, landet so über den Tag verteilt und dann schlag mich dann auch mit der Machete durch den Wald und so. Und im Laufe dessen landen natürlich alles irgendwie immer im Dekolleté. Also man könnte natürlich mit Rollkragen forschen, aber es ist ja auch warm. Und wenn man dann nach Hause kommt und duscht und BH auszieht, dann purzelt da wirklich also die ganze Artenvielfalt des Pantanals raus.
Ja. Kleiner Ameisenbär noch da drin.
Ja, so ein Ameisenbär. Genau. Huch, was machst du denn hier?
Man hört das jetzt schon so ein bisschen durch. Man muss irgendwie ein bisschen hartgesotten sein, sag ich mal. Irgendwie darf sich da nicht so...
Ich weiß nicht, ob man sagen darf, muss hartgesotten, man darf nicht verweichlicht sein. Also ich glaube ehrlich gesagt so, dass es auch mal Tiere um einen rum gibt. Das ist ja eigentlich normal. Also wenn wir, also sozusagen, dass man in einer komplett cleanen Umgebung lebt, wo kein einziger Organismus, den man da nicht explizit reingelassen hat, mit einem die Räume teilt, das ist ja eigentlich das Ungewöhnliche. Und vielleicht auch nochmal zu der Kaiman-Geschichte. Also bei mir war es so, dass meine Freunde gesagt haben, wir kommen dich nicht besuchen, deine Strohhütte, die hat noch nicht mal eine Tür und da gibt's schwarze Mambas und Skorpione und Kobras und Leoparden und das machen wir nicht. Aber in Afrika, also sagen wir mal, das gefährlichste Tier ist auf jeden Fall die Mücke, die Malaria überträgt. Mhm. Und die gefährlichste Rahmenbedingung ist eigentlich der Straßenverkehr. Also natürlich sterben jedes Jahr in Afrika unendlich viel mehr Menschen im Straßenverkehr als von irgendeinem Löwen, von einem Krokodil oder von einem Nilpferd oder einer Giftschlange irgendwie zu Schaden kommen. Mhm. Und wir sind in Mitteleuropa natürlich, wir sind so weit weg eigentlich von Natur, dass wir... Also Tote durch Autos irgendwie normal finden, aber Verletzte durch Tiere, um Gottes Willen, da kann man auf gar keinen Fall hin.
Ja, ja, es ist nicht so sichtbar und auch irgendwie durch Märchen angefüttert wie der Löwe mit den spitzen Zähnen und so, ne? Aber zumindest, also okay, man darf nicht verweichlicht sein, oder man muss ja einfach irgendwie auch mal die Zähne zusammenbeißen.
Das ist gut, wenn man nicht will, dass die bösen Insekten in den Mund fliegen, dann ist auf jeden Fall Zähne zusammenbeißen gut.
Damit die auch gut durchgekaut sind. ihr habt beide aber auch einen wissenschaftlichen Abschluss. Jane Goodall, die wir am Samstag vorgestellt haben, hat so ein bisschen einen anderen Weg genommen und hatte anfangs eben gar kein wissenschaftliches Studium. Was würdet ihr sagen, ist so der klassische Weg, um den Job auszuüben, den ihr jetzt aktuell macht, oder gibt es den vielleicht auch gar nicht?
Ich glaube schon, dass ein wissenschaftlicher Abschluss oder so ein Studium in der Zoologie, wenn man jetzt mit Tieren forschen will, oder in der Botanik, wenn man Pflanzen erforschen möchte, ich glaube schon, dass das die Türen öffnet und dass das schon der Weg ist, der es einem leicht macht. Man kann natürlich, wenn man gerne in der Natur ist, glaube ich, schon auch über die wissenschaftsjournalistische Schiene gehen, aber das ist dann was anderes. Also dann ist man, glaube ich, eher kurz an Orten und taucht auch nicht so tief ein. Das heißt, wenn man wirklich an einem Ort sein will und wirklich forschen will und wirklich Publikationen auch machen möchte und Forschungsgenehmigungen bekommen, dann ist so ein Abschluss schon auch wichtig.
Genau, das würde ich auch unbedingt sagen. Also wer wirklich Natur erforschen möchte, in so einem, als Wissenschaftler, der sollte schon auf jeden Fall Bio studieren. Und Jane Goodall ist natürlich ein Sonderfall. Erstens, dass, als sie angefangen hat, ist ja schon sehr, sehr lange her. Und man muss natürlich bis heute sagen, dass Menschenaffen zu erforschen eine ganz besondere, ja sicher auch so eine psychische Verfasstheit bedarf. Da diese Tiere, die entwickeln sich ja sehr langsam. Es dauert ewig, bis sie sich an die Präsenz von Menschen gewöhnt haben. Heute ist wissenschaftliche Forschung, findet ja auch in relativ kurzen Zeiträumen statt. Also wissenschaftliche Forschungsprojekte werden genehmigt für ganz, ganz wenige Jahre. Die Arbeit, die Jane Goodall gemacht hat, die würde eine, also heute würden ihr alle Geld hinterher schmeißen, weil sie berühmt geworden ist und weil sie viel rausgefunden hat. Aber am Anfang hätten halt alle gesagt, nee, also echt nicht so eine, also diese Menschenaffen, das dauert alles viel zu lange. Was sind denn ihre Ergebnisse nach 3 Jahren? Und nach 3 Jahren hätte man auch heute, also keine Ahnung, wenn man jetzt 3 Jahre den Blauwal erforscht oder ein super seltenes Säugetier oder Menschenaffen, muss man auch heute sagen, ja, in 3 Jahren kann man relativ wenig rausfinden.
Ja.
Aber, und das ist auch ein bisschen die Krux vielleicht, also wir sind ja, Lydia und ich sind ja beide Säugetierforscherinnen, und gerade bei so großen Säugetieren, da kommt es eigentlich auf sehr, sehr lange Forschungszeiten an, um bestimmte Muster oder auch ja besondere Dinge überhaupt zu erkennen und rauszufinden.
Ja.
Und die Wissenschaft, die ist eben relativ kurzatmig. Also es wird nur über relativ kurze Zeiträume Wissenschaft finanziert, und das ist dann wiederum sicher ist eigentlich ein Fehler, weil viele Dinge werden uns da sicher entgehen, wenn wir immer nach so kurzer Zeit schon Ergebnisse haben wollen.
Genau, also ich habe tatsächlich Glück. Ich mache ja eine der wenigen Langzeitstudien, die es gibt, und ich habe das Glück, dass ich eben seit sehr, sehr vielen Jahren vom Kölner und vom Dortmunder Zoo finanziert werde. Eben Zoos haben sehr, sehr viele Gelder für, was heißt sehr, sehr viele, aber Forschung, zoologische Forschung und gerade so verhaltensbiologische Forschung ist sehr, sehr schlecht finanziert. Also es ist wirklich schwierig, da öffentliche Gelder zu bekommen, und dann, wie Frauke sagt, musst du nach 3 Jahren sagen, was du rausgefunden hast und was du jetzt Neues machst. Aber die Idee einer Langzeitstudie ist ja, du machst immer das Gleiche. Also Jane Goodall hat immer die gleichen Affen beobachtet und immer auf die gleiche Weise, um eben vergleichbare Daten zusammensammeln. Ja. Genauso mache ich's. Also ich bin immer am selben Ort. Ich gucke mir immer die gleichen Ameisenbären an. Ich stelle meine Kamerafallen an genau die gleichen Orte. Das heißt, nach 3 Jahren kann ich sagen, ja, ich mache nichts Neues. Mhm. Und das ist die Idee meiner Forschung. Aber an ganz viele öffentliche Gelder kommt man dadurch eben gar nicht ran. Und so Zoos haben dann tatsächlich, und eben auch die Kuratoren und so in den Zoos haben da eher dann auch ein Verständnis eben für diese Besonderheit von Tierforschung und von verhaltensbiologischer Forschung, die eben diese großen Zyklen braucht.
Und eigentlich, vielleicht kann ich das nochmal kurz sagen, ist ja auch fast ein bisschen absurd, weil die Gesellschaft wiederum, die möchte dann ja diese Antworten haben. Also man erwartet eigentlich, egal ob man jetzt ein Journalist ist oder eine Privatperson oder ein Unternehmen oder ein Politiker, dann heißt es ja, sagen Sie uns mal was zu den Effekten von Wölfen. Ja, aber wenn keiner 40 Jahre lang Wölfe erforschen darf, dann kann man das eigentlich auch nicht sagen. Genau. Also wir erwarten, die Gesellschaft erwartet Antworten, aber erlaubt eigentlich nicht, diese Antworten zu erforschen.
Ja, verstehe. Okay. Und in deinem Fall, Lydia, da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Ist es dann der Ameisenbär, über den du jetzt schon seit sehr vielen Jahren forschen darfst? Warum der Ameisenbär?
Das liegt an Frauke, die mir da hier gerade gegenüber sitzt. Tatsächlich habe ich angefangen, Tropenökologie in Würzburg zu studieren, im Hauptstudium, und bin erstmal überhaupt nicht in irgendwelche Kurse gekommen. Alles war überfüllt und irgendwann lief ich am schwarzen Brett vorbei und sah so einen Aushang von einer Frau Dr. Fischer. Wer kann sofort nach Brasilien irgendwie Ameisenbären erforschen? Das musste dann sofort stattfinden und dann so ein Foto von so einem Ameisenbären. Das war das erste Mal, dass ich einen großen Ameisenbären gesehen habe. Ich hatte noch keine Ahnung, ich sprach kein Portugiesisch. Wie gesagt, ich war gerade erst am Anfang meines Hauptstudiums. Das heißt, ich war eigentlich überhaupt nicht geeignet. Ich habe diesen Aushang gesehen und bin so aufgeregt geworden, dass ich gedacht habe, mein Herz sagt mir gerade, das muss sein. Und habe mich dann bei Frauke gemeldet und habe gesagt, ich weiß, ich habe eigentlich überhaupt nicht das, was man dafür braucht. Aber am Ende hatte ich Glück. Ich war die Einzige, die sich gemeldet hat. Die mussten mich nehmen.
Nee, aber ich hätte dich auch, glaube ich, sonst genommen, weil...
Ja, sagt man dann so.
Nee, sagt man nicht so, sondern ich weiß gar nicht, ob die Zielgruppe auch junge Studierende sind, aber häufig kriegt man so Zettel hingelegt von irgendwelchen Studierenden, was sie, keine Ahnung, sie waren an einer Schule, da haben sie Abitur gemacht. Am selben Ort haben sie dann ihr Bachelor gemacht, im selben Ort dann ihr Master. Also wo man so denkt, ja, aber habt ihr mal eure Nase aus der Universität gesteckt? Mhm. Und mich hat, ich würde immer eher jemanden nehmen wie Lydia damals. Jemand, der sagt, boah, will ich unbedingt machen und ich pack sofort den Koffer und fahr los. Cool. Ich glaube, ja, solche Leute schaffen das dann da eben auch eher in diesen herausfordernden tropischen Situationen als jemand, der zwar immer super Noten hatte, aber sonst irgendwie so ein bisschen Engagement vermissen lässt.
Ja, ja, verstehe ich. Und es war auch irgendwie über Weihnachten oder
ja,
so.
Genau.
Ja, genau.
Also es war auch irgendwie zeitlich schwierig, aber du hast es trotzdem irgendwie auf dich genommen. Und wie waren dann so deine ersten Schritte dort?
Ja, es war natürlich total aufregend. Wie gesagt, ich sprach kein Portugiesisch. In Brasilien spricht kein Mensch Englisch oder Deutsch. Ja. Also, das heißt, ich musste dann auch, um da hinzukommen, das war ganz oben im Norden von Brasilien an der Grenze zu Venezuela. Und da musste man nochmal innerhalb von Brasilien 7 Stunden fliegen mit 3-mal umsteigen. Und ich habe natürlich keine Ansage im Flugzeug verstanden. Und dann gibt es manchmal so Flugzeuge, die sind wie so ein Bus. Also, die landen dann irgendwo und dann musst du aber nicht aussteigen, sondern sitzen bleiben und dann steigen so ein paar Leute aus und ein paar Leute ein und dann fliegt's halt weiter. Und das hatte ich natürlich noch nie erlebt und war dann so völlig verwirrt und die Stewardessen versuchten mir immer irgendwie zu erklären, dass ich einfach sitzen bleiben soll.
Okay.
Und das war, also allein die Anreise war natürlich schon echt aufregend. Und dort war es dann eigentlich echt in Ordnung. Es war schon ein Student von der Uni Würzburg da, der Kolja, der hat eben schon Ameisenbären dort erforscht und hat dann eben so ein spezielles Kratzbaumverhalten beobachtet, wo er gedacht hat, das müsste sich eigentlich mal jemand genauer angucken. Und der hat mich dann da schon auch an die Hand genommen. Aber klar, ich habe mir da so einen Waldarbeiter von dieser Plantagenfirma, in der ich da geforscht habe, organisiert und wir sind dann immer da schön durch so ein Waldstück georgelt und haben da die Daten aufgenommen und haben natürlich irgendwie uns mit Händen und Füßen unterhalten müssen. Am Ende geht's, ne? Ja. Immer.
Und dann bist du da geblieben. Du hast es gerade, Lydia, ganz kurz schon angesprochen oder ihr habt es beide gesagt, es ist viel auch dasselbe machen, also von Tag zu Tag zu Tag und das Ganze dann dokumentieren. Also wie kann man sich, wenn ihr jetzt wirklich in einem Land seid, wo ihr jetzt gerade forscht, vorstellen, wie ein typischer Tag bei euch aussieht? Also gibt es den überhaupt?
Nee, also es gibt sicher, ja und nein, also Es gibt den typischen Tag, also ich muss, wenn ich so an meine Doktorarbeit zurückdenke, sagen, dass meine Doktorarbeit war ja so, wie viele Leute eine Safari gemacht hätten. Also viele Leute hätten ja viel Geld dafür bezahlt, genau das zu machen, was ich als wissenschaftliche Arbeit gemacht habe, nämlich mit einem Geländewagen Tiere rumfahren und Tiere beobachten. Mhm. Und deswegen war das bei mir zum Beispiel auch so, dass ich...
Nur echt mit peruanischem Anliegen.
Genau, das war bei mir dann so, dass ich also zum Beispiel nie Wochenende oder so gemacht, weil ja, was? Warum hätte ich, also das hat mir ja am meisten,
die Tiere
hat mich
ja
am meisten interessiert. Also warum soll ich jetzt, nur weil Sonntag ist, keine Tiere beobachten, wo Tiere beobachten noch so super ist.
Ja.
Also ich glaube, das ist so ein Merkmal wissenschaftlicher Arbeit durchaus, dass es sehr... man muss ja eben auch bei großen Säugetieren versuchen, diese Ergebnisse zusammen und Daten zusammenzubekommen. Und dementsprechend macht man viel das Gleiche. Heute mache ich eher weniger das Gleiche.
Bei mir ist die Arbeit so ein bisschen zweigeteilt, weil ich mache auch ein zweigeteiltes Forschungsprojekt. Also ein Teil meiner Forschung ist meine Kamerafallenstudie. Da interessiert mich auch nicht nur der Ameisenbär, sondern allgemein die terrestrischen Säugetiere im Pantanal. Also wir leben zusammen mit dem Ameisenbären. Und da mache ich eben auch Langzeitstudie. Ich stelle jedes Jahr die Kamerafallen für 7 Tage an die exakt gleichen Positionen. Also ich habe 100 Positionen und die Kamerafalle hängt immer exakt gleich und schaut eben über die Jahre, welche Tiere kommen vorbei, wie ändert sich das in Abhängigkeit zum Klima und so weiter. Und das mache ich dann eben einmal in der Woche, muss ich die alle einsammeln und dann wieder rausstellen. Ich habe 10 Kamerafallen und die Positionen, das ist so ein regelmäßiges Grid mit 1 Kilometer Abständen und dieses Grid wurde vom Computer generiert. Das heißt, dem Computer ist scheißegal, wie gut diese Positionen erreichbar sind.
Ach, okay.
Der Forscherin nicht unbedingt. Also es gibt wirklich so ein paar Fallen, da muss ich mich auch ein paar Tage vorher schon mal moralisch drauf vorbereiten, weil ich weiß, oh, das wird furchtbar. Weil dann ganz tief im Wald drin und schwer erreichbar. Und dann muss man ganz, ganz lange sich mit der Machete da durchschlagen. Also es ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel einfacher geworden, weil man wirklich lernt, im Wald zu laufen. Das ist wirklich eine Erfahrung. Deswegen mache ich das auch meistens alleine, weil wenn man dann eben mit einem Studierenden unterwegs ist, der noch nie in diesem Wald gelaufen ist, dann kommt man wirklich langsam voran. Also es klingt so total doof. Und man lernt dann über die Jahre eben dann die Pfade zu nehmen, wie man durch welche Dornenpflanze, weil im Pantanal hat jede Pflanze irgendwelche bescheuerten Dornen, die dann mit Widerhaken und was weiß ich was allem. Und man weiß dann aber schon, ah ja, die Pflanze, da gehen die Dornen in die und die Richtung. Da bewege ich mich zum Beispiel schnell und zügig durch, ohne stehen zu bleiben. Oder bei der Pflanze, nee, da muss ich jetzt wirklich hacken. Also das lernt man dann so mit der Zeit. Das ist dann mein Vormittag. Da vergnüge ich mich mit meinen Kamerafallen. Und nachmittags mache ich es dann so, wie Frauke es eben beschrieben hat. Dann fahre ich raus und suche nach meinen Ameisenbären. Also ich habe auch so ein Fotoregister. Ich konnte im Zuge meiner Arbeit zeigen, dass man die anhand ihrer Fellzeichnung unterscheiden kann. Und das heißt, wenn ich einen Ameisenbären sehe, dann mache ich ein Foto und nehme die Position mit dem GPS auf. Und dann teilweise kann ich dann direkt sagen, ah ja, guck, das ist der Günther. Teilweise ist die Fellzeichnung aber jetzt nicht so charakteristisch. Da muss ich dann meistens, wenn ich zurück in Deutschland bin, gehe ich dann durch mein Fotoregister und gleiche ab, wer ist.
Ah, okay. Der Günther, den gibt's anscheinend dann auch.
Der Günther, den gibt's.
Auch da war Jane Goodall die eine der ersten, die ihren Forschungsobjekten, also den Affen, Schimpansen, die sie beobachtet hat, oder generell den Tieren, Namen gegeben hat statt Nummern. Und das ist dann am Anfang sehr auf Kritik gestoßen. Wie macht ihr das? Also ich hatte einen Namen, den hatte ich mir notiert. Claudia, glaube ich. Kann das sein?
Claudia, genau. Claudia? Also von Claw, von Klaue. Weil Ameisenbären haben ja sehr, sehr lange Krallen. Und dann die Claudia, genau. Claudia ist so ein All-Time-Favorite. Die ist immer um unsere Häuser unterwegs, ist auch so eine anti-autoritäre Mutter, deren Kinder steigen schon, also Ameisenbären tragen ja ihre Babys bis zu 9 Monate auf dem Rücken. Boah. Deren Babys steigen immer schon früher ab, Warum, weiß man nicht. Also entweder antiautoritär oder sie hat echt Rückenprobleme, weil manchmal sieht man, dass sie sich dann hinlegt und das Baby echt runterschmeißt. könnte auch sein, aber das ist so typisch für Claudia. Und ja, also ich gebe den Ameisenbären Namen, aber natürlich in den wissenschaftlichen Arbeiten kommen dann nur Zahlen vor. Ja. Aber man kann sich halt Namen super viel einfacher merken. Mhm. Dann arbeite ich eben auch viel mit der lokalen Bevölkerung zusammen. Die machen dann auch eben, jetzt hat mittlerweile jeder Smartphone, jeder kann ein Foto machen, machen dann auch Fotos für mich. Und die haben halt auch viel mehr Bock, wenn die wissen, ah ja, das ist die Claudia, jetzt läuft da vorne die Carol rum und so, ne? Und dann kommen die natürlich auch nach Hause, oh, ich habe hier einen Ameisenbären gesehen, ich glaube, das war die Claudia und so. Und das ist natürlich, es macht viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, hast du deinen
Genau, Antilopen? Also meine Antilopen hatten auch alle Namen aus den gleichen Gründen. Also ich glaube, diese Kritik, die auch Jane Goodall da erfahren musste, die ist echt so ein bisschen outdated, finde ich ein bisschen. Mhm. Also es ist ja gar keine wissenschaftliche Kritik. Also die wissenschaftliche Methode wird ja nicht dadurch falsch, dass man eine Kombination von Buchstaben nimmt, was einen Namen ergibt, oder eine Kombination von Zahlen. Also das ist ja völlig unerheblich. Ja. Und deswegen, wie Lydia auch schon gesagt hat, Menschen können sich Namen, also die Kombination von Buchstaben, viel, viel besser merken als die Kombination von Zahlen. Und das geht alles viel, viel schneller in der Kommunikation mit anderen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, mit Feldassistenten. Und deswegen bei Tierarten, bei diesen größeren Säugetieren, zu denen man tatsächlich ja auch irgendwie so ein emotionales Verhältnis entwickelt, weil sie ja sehr lang leben, wenn man sie dann individuell erkennt, dann hat man eigentlich über Jahre immer wieder mit denselben Individuen zu tun und irgendwie, auch wenn man sie nicht anfassen und streicheln kann und was auch immer, ist es trotzdem entsteht ja so ein emotionales Band. Und natürlich, wenn jemand Ameisenforscher ist und der markiert meinetwegen 10.000 Individuen, ja, dass der sich nicht 10.000 Namen ausdenkt, ist mir auch klar. Mhm. Und dann ist vielleicht ein Farb- oder ein Nummerncode okay. Aber bei großen Säugetieren, wo man es mit wenig individuell identifizierbaren Individuen zu tun hat, würde ich sagen, immer Namen.
Ja, okay, verstehe. Aber ein bisschen habe ich auch das Gefühl, das ist die Art, wie ihr auch kommuniziert und forscht. Also, dass ihr das Ganze mit Emotionen verknüpft und so die Begeisterung dafür weckt, weil ich finde, das ist oft was so ein bisschen fehlt in der Wissenschaftskommunikation, dass beispielsweise, wenn wir jetzt auf die Klimaveränderung zu sprechen kommen, die euch ja wahrscheinlich auch sehr beschäftigt, dann wird nicht gezeigt, wie faszinierend Eisbären sind, sondern dann wird der klassischerweise Eisbär auf der dahinschmelzenden Eisscholle gezeigt und das weckt ja klar, auch eine Emotion, Trauer und Verzweiflung, aber das weckt, finde ich, nicht das Gefühl in mir, ich muss dagegen jetzt was tun, weil ich bin ja sowieso irgendwie machtlos dagegen, während wenn man jetzt wüsste, der Eisbär Bernd, der hat eben die und die Eigenschaften, dann erweckt das in mir viel mehr das Bedürfnis, diesen Bären zu schützen und mich zu informieren, was braucht der und so weiter. Also ist das so ein bisschen auch, wie ihr vorgeht?
Nee, also das würde ich eigentlich nicht sagen. Also mir hat das mit den Namen wirklich immer praktische Gründe gehabt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass gerade Säugetiere, dass es eine emotionale Beziehung gibt. Aber die, also bei mir muss ich eigentlich auch sagen, also wissenschaftliche Kommunikation mache ich ganz klassisch, also wenn ich einen Peer-Reviewed Journal-Artikel schreibe, das ist ja auch eine festgelegte Kulturleistung, wie das funktioniert. Und da geht es eben, da geht es um Statistiken, da geht es um Entwicklung einer Arbeitshypothese und dann etc. Was mich ja so ein bisschen in Anführungszeichen weg von der Wissenschaft getrieben hat oder worin ich eine sehr wichtige zusätzliche Aufgabe sehe, ist ja eben die Kommunikation von wissenschaftlichen Ergebnissen. Und da geht es extrem viel um Emotionen und darum, wie diese wissenschaftlichen Ergebnisse mit dem Alltagsleben von Menschen zu tun haben, warum das für uns alles wichtig ist. Und da finde ich, da kommuniziert man ganz anders. Es hilft nicht, wenn ich Menschen ein statistisches Verfahren nahelege, mit dem ich belegt habe, dass Antilopen seltener werden oder irgend sowas. Und die Kunst ist eigentlich die Überführung von diesen wissenschaftlichen, sehr rationalen Kommunikationsweisen in eine Übersetzung Und da, glaube ich, ist es extrem wichtig, positive Narrative zu finden. Das ist bei unserem Forschungsgebiet nicht immer einfach, weil wir viel Niedergang wissenschaftlich beobachten. Aber man reißt Menschen nicht mit, indem man ihnen sagt, dass alles echt ein Riesenmist ist und es immer nur bergab geht. Wenn man möchte, dass Menschen sagen, nee, da müssen wir was tun, dann muss man positiv, braucht man ein positives Narrativ. Also die Frage, wie wollen wir leben, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin? Und nicht, wenn ihr das und das macht, dann sterben die alle aus. Also so kriegt man Menschen nicht dazu, sich irgendwie zu engagieren. Und deshalb, ja, auf den Punkt gebracht, also wissenschaftliche Kommunikation ist ganz anders als Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Informationen für die breite Öffentlichkeit und folgt ganz anderen Narrativen, sage ich mal.
Mhm. Ich merke auf jeden Fall, dass ihr das sehr gut könnt, das so zu übertragen, weil ihr, glaube ich, auch diese Begeisterung selbst irgendwie in euch tragt und das sehr gut schafft, weiterzutragen. Wie ist es denn? Also, weil ihr seid ja einfach sehr, sehr nah dran an diesen Lebenswelten und erlebt ja dadurch, dass ihr einfach schon viele Jahre das Ganze hautnah beobachtet und nicht nur aus der Zeitung erfahrt, dass sich da auch vieles verändert. Und Lydia, ich habe auch in einer Folge gehört, dass du beschrieben hast, dass alles trockener wird im Paternalfeuchtgebiet und dass das natürlich sich auch auswirkt oder Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt hat. Was macht das so mit euch, wenn ihr das beobachtet?
Das macht einem natürlich schon Sorgen. Also im Paternal, die Klimaprognosen sind, dass es 7 Grad wärmer und 30% trockener werden könnte. Mhm. Was wir jetzt im Moment sehen, ist eine sehr starke Trockenphase. Also wir hatten zwar letztes Jahr eine ganz okaye Regenzeit, aber dieses Jahr ist sie quasi schon wieder ausgefallen. Das heißt, im Moment ist es im Pantanal so, dass wir wirklich auch teilweise dramatische Trockenperioden sehen, die eben seit den Aufzeichnungen nicht gesehen wurden. Alte Pantanedos erzählen, aber es gab schon Trockenphasen in dieser Intensität. Und deswegen ist es schwer, im Pantanal jetzt wirklich zu sagen, ja, es wird trockener, weil das Pantanal eben auch natürliche Trocken- und Nassphasen hat. Aber mein persönlicher Eindruck, das ist eben wissenschaftlich noch nicht komplett belegt, ist schon, dass jedes Jahr ein bisschen weniger Wasser runterkommt während den Regenzeiten. Dann gibt's zwar eine gute Regenzeit und dann gibt's auch mal eine schlechte Regenzeit. Wenn man das aber jetzt in so einem 10-Jahres-Durchschnitt nimmt, ist es weniger Wasser als vielleicht noch die letzten 10 Jahre. Und dadurch fehlt dann in den Trockenzeiten, die eh schon dramatisch sind, immer im Pantanal, wo der ganze Wald trocken fällt, wo die Seen normalerweise fast austrocknen. Wir hatten jetzt ein Jahr, da sind alle Seen ausgetrocknet. Genau, dann sieht man, dass eben diese Trockenphasen dann eben noch trockener werden. Mhm. Und wir hatten vor 2 Jahren die Situation, dass alle Seen ausgetrocknet sind. Das heißt dann für die Tiere, für die fiesen Kaimane und die Wasserschweine und so weiter, die müssen alle zum Fluss, der hat noch ein bisschen Wasser geführt, und sich da zusammendrängen. Also die Jaguare hatten Time of their life natürlich, weil überall leckere Wasserschweine rumstanden.
Gedecktes Buffet,
genau, aber die Wasserschweine haben halt einfach Monate in Todesangst verbracht und in viel zu großen Dichten. Und dann kam, also, und das war wirklich herzzerreißend, das anzuschauen. Dann kam der erste Regen des Jahres tatsächlich. Mhm. Der erste Regen, und die Wasserschweine sind sofort losgelaufen. Also die sind noch im Regen, sind ganz lange Ketten von Wasserschweinen über die Ebene gelaufen, die eben alle sofort Richtung Seen aufgebrochen sind, in der Hoffnung, dass sich die Seen wieder füllen. Und natürlich zerreißt einem das Herz, aber ich sehe es genauso wie Frauke, wenn das alles, also ich habe auch das Gefühl, der Klimawandel, der macht den Menschen schon so viel Angst, dass sie schon gar keinen Bock mehr aufs Artensterben haben, weil sie sich denken so, boah, nee, das ist eh alles so finster. Und ich finde auch, man kann das aber auch umdrehen. Also es ist dann immer so, wir müssen uns einschränken und so weiter. Man kann das aber auch einfach umdrehen. Wir können einfach unsere Gewohnheiten so ändern, dass wir eine gemeinsame Heldengeschichte schreiben und eben es schaffen, diese Krisen zumindest einzudämmen. Also, und das schafft man eben viel mehr, indem man Positivbeispiele bringt und indem man zeigt, dass es durchaus machbar ist, dass also nicht alles verloren ist, sondern dass es durchaus Möglichkeiten gibt, wirklich was zu verändern.
Ja, genau. Und also wenn ich in Afrika gucke, das war wirklich schrecklich. Ich habe eigentlich 10 Jahre den Niedergang dieser Savanne beobachtet. Ja. Ich war live beim Aussterben der Löwen dabei. Das ist also das ist katastrophal. In Peru ist auch, es macht es auch nicht immer Freude, denn man sieht da, wie eben dieser Bergregenwald Stück für Stück zerstört wird und irgendwann sind die Leute ja oben an der Spitze des Berges und dann bleiben nur noch die Schutzgebiete und das, man muss natürlich fürchten, dass es irgendwann so ist, dass Menschen sagen werden, wir haben Hunger, wir brauchen landwirtschaftliche Flächen, ihr müsst uns diese Nationalparks öffnen, es geht nicht anders. Und es ist schlimm, weil man sieht, weil es andere Möglichkeiten gäbe. Und der positive Aspekt dabei ist, dass wir uns gerade in Peru eben sehr, sehr damit beschäftigen, mit wissenschaftsbasierten Aufforstungsprojekten, mit regenerativer Landwirtschaft, mit Agroforstsystemen, die Biodiversität, Böden und Gewässer schützen und den Menschen eben ein höheres Einkommen generieren. Und genau, also wir arbeiten extrem daran, diese positiven Beispiele zu dokumentieren und sichtbar zu machen und auch flächenmäßig auszuweiten und hoffen, da so ein bisschen dagegen anarbeiten zu können. Und im Peru muss man eben sagen, also man kann jetzt sicher darüber streiten, was die artenreichste Region der Erde ist, aber alles deutet darauf hin, dass das in Peru und Ecuador ist. Und also auf Flächen bezogen. Also und es gibt ein nur 8 Quadratkilometer großes Gebiet, was ungefähr 30 Kilometer von unserem Arbeitsgebiet entfernt liegt. Und da hat die Organisation Conservation International gesagt, auf diesen 8 Quadratkilometern sind auf dieser kleinen Fläche haben sie die meisten Arten, die jemals auf der Erde gefunden wurden, auf so einer kleinen Fläche gefunden. Ja. Und das bedeutet, dass natürlich, also die negative Geschichte ist, wenn ich sehr kleine Flächen da zerstöre, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Tiere oder Pflanzen Arten ausgerottet werden, obwohl es nur kleine Flächen sind. Und auf der anderen Seite bedeutet es natürlich, dass das Engagement für kleine Flächen da sehr, sehr viel bewirken kann. Also wir arbeiten zum Beispiel an eben so, wir haben Regenwaldflächen, die wir schützen und wir machen so ein Aufforstungsprojekt in einem Korridor, der zwei sehr wichtige Schutzgebiete verbindet. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir da wahrscheinlich Großes geleistet, obwohl das nur so eine kleine Fläche ist.
Also die Heldengeschichte, die man dann auch selber schreiben kann, wie Lydia das gesagt hat.
Genau.
Jetzt da in einem Interview fand ich einen ganz guten Vergleich, wo es darum ging, dass jede Art schützenswert ist, eben auch die kleine Mücke, die vielleicht erstmal nervig erscheint oder so. Und zwar war das das Bild von einem Flugzeug und man sitzt irgendwie am Fenster und dann geht erst eine Niete ab, ist noch nicht so schlimm, dann geht noch eine ab und irgendwann geht dann die dritte ab und die lässt das Fenster dann irgendwie rausspringen. Und die dritte ist natürlich genauso wichtig wie die erste, die abgesprungen ist. Aber dann kommt das Ganze sozusagen, kippt das Ganze. Und das fand ich irgendwie ganz schön und bestätigt ja jetzt nochmal dieses Bild. Also auch schon kleine Bereiche zu schützen.
Genau, und man muss, glaube ich, auch nochmal betonen, also es geht dabei nicht um ist natürlich schön, um den Schutz von Natur, um der Natur willen, sondern es geht auch um den Schutz unserer Art. Also es geht um den Schutz, also um die Rettung von uns Menschen, weil also den Ameisenbären gibt es seit 57 Millionen Jahren. Ich würde mal behaupten, der Mensch schafft es nicht. Und wenn wir es noch eine Weile schaffen wollen, dann müssen wir unsere Natur zusammenhalten. Also dann müssen wir die Nieten vom Flugzeug der Erde echt zusammenhalten, denn die Natur liefert für uns eben die Nahrung und das Wasser und die saubere Luft, die wir brauchen. Und wenn Ökosysteme zerstört sind, sie künstlich wiederherzustellen, ist entweder sau teuer oder unmöglich.
Ja. Genau, also das, wenn man sich vielleicht nur kurzer ökonomischer Einwurf, also der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung, der hat jedes Jahr den doppelten Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts und ungefähr 60% des menschengemachten Bruttosozialprodukts sind direkt oder indirekt abhängig von Leistung der Natur. Also kann man vereinfacht sagen, die Natur ist der größte Wirtschaftssektor der Welt und sie ist der beste Dienstleister für alle.
Mit diesen schönen Worten könnten wir jetzt rausgehen. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Ihr weckt ja auch diese Begeisterung und da würde ich gerne nochmal so einen Fakt von euch hören. Angenommen, ihr seid irgendwie auf einer Party und da ist einer, der sagt, Natur geh mir weg damit, Tiere, habe ich nichts mit am Hut, keine Ahnung, wer diese Person sein soll. Aber was wäre eure Go-To-Geschichte? Wie würdet ihr diese Person überzeugen, indem ihr sozusagen sagt, ey, aber guck dir doch mal diesen Fakt über dieses Tier an. Wie kannst du das nicht faszinierend finden? Lydia, was wäre das bei dir?
Was wäre das bei mir? Ich
wahrscheinlich
überlege
schwierig,
gerade,
das auf also eine Sache
ja,
zu begrenzen.
Genau, also wir sind ja gerade mitten, deswegen sitzen wir ja auch zu zweit hier im Studio. Wir sind gerade mitten in einer Aufnahmesession für unseren Tierisch-Podcast. Und da bereiten wir uns dann immer direkt, bevor wir aufnehmen, auf die Folgen vor. Und da haben wir sehr, sehr oft Momente, wo dann einer schon irgendwie so, oh mein Gott, es gibt, oh, ich habe wieder so was Tolles entdeckt. Ich überlege gerade, was das
ja,
so für
ist. Das, genau, also ich glaube so, also man, zum einen könnte man sagen, der Fisch muss dem Angler, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Mhm. Und deswegen kommt es darauf an, wer ihm da gegenübersteht. Also wenn das ein Mensch ist, der religiös ist, dann könnte man sagen, nee, hier, es geht aber um Schöpfung bewahren. Wenn es um, wenn man einem BWLer gegenübersteht, dann geht es um diese ökonomischen Zahlen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob tatsächlich die meisten Menschen wären nicht unbedingt damit zu erreichen, dass man einfach nur einen Fakt über Tiere sagt.
Okay.
Weil man immer sagen kann, ja, okay, aber wenn alles andere okay ist, dann stirbt halt der Eisbär aus. Oder dann ist das, ja, okay. Also,
aber die Luisa will doch jetzt zum Abschluss ihres Podcasts einen geilen Tierfakt haben. Sag doch mal einen, Frauke.
Ich
habe ein totales Blackout von der Menge an geilen Tierfacts.
Also man kann Blackout. Dem Gegenüber sagen, der soll mal die Luft anhalten und solange er das schafft, kann er ohne Natur auskommen. Dann hat man erstens Ruhe vor dem blöden Geschwätz. Und dann versteht er das hoffentlich sehr schnell.
Diese Person war bestimmt die Person, die auch diesen Google-Eintrag. Genau.
Also dann würde ich mal sagen,
ein Stern fürs Pantanal.
Eins meiner Bücher heißt ja, was hat die Mücke je für uns getan? Und die Antwort, eine super vereinfachte Antwort ist, dass Mücken die Hauptbestäuber von Kakao sind und dann könnte man diesen Menschen sagen, ohne Mücke keine Schokolade.
Ja, damit könnte man vielleicht noch Leute überzeugen. Das stimmt. Ansonsten, wenn man noch lustige Tiergeschichten, die wir so in unserem Tierpodcast bringen, wir hatten es jetzt gerade vom Seitenlinienorgan der Fische, wir haben gerade eine Folge über die Sinneswahrnehmung der Tiere aufgenommen und da gibt es eben immer die sehr schöne Geschichte, dass sich Heringsschwärme über eine Furzgeheimsprache unterhalten. Also tatsächlich furzen die und nehmen dann, also dann nimmt der Nachbarfisch über das Seitenlinienorgan die Druckwelle von dem Furz wahr und so können die sich dann eben auch im Dunkeln orientieren, dass sie halt nicht die ganze Zeit zusammenstoßen und dass sie in einem guten Abstand zueinander sind. Und das wirklich Coole an diesen Furzen ist, die haben eine Frequenz, die hoch ist. Also die Fische nehmen die wahr, aber große Räuber können diese Frequenz nicht mehr wahrnehmen. Also große Räuber wie Seeleoparden oder irgendwie sowas können das dann nicht mehr wahrnehmen und so sind die Heringsschwärme sicher. Allerdings hat man man hat das während des Kalten Krieges in Schweden entdeckt, weil die Schweden gedacht haben, dass die ganze Zeit russische U-Boote vor ihrer Küste langfahren, weil sie immer diese komischen Geräusche gehört haben und haben dann irgendwann gemerkt, ah nee, da furzt der Hering.
Witzig, okay, also wenn man das nächste Mal einem Furz rausrutscht,
genau.
Einfach sagen,
dann könntest
dass
auch
man
sagen,
kommuniziert.
Ich liebe dich.
Genau, also. Ja. Du bist doch mein Hering, weißt du doch.
Ja, genau.
Sehr schön. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, aber war ich sowieso schon, weil ihr in eurem Podcast ungefähr in jeder Folge 10 von solchen Fakten raushaut mit super viel Wissen. Also hört total gerne mal in den Podcast Tierisch rein. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Verlinken
genau,
wir euch
Tierisch
natürlich. Tierisch
Entdeckungsreise
hier.
In die wilde Welt der Tiere.
So nochmal der komplette Titel. Ich empfehle auch auf jeden Fall die Folge 16. Da erzählt ihr ganz viel über euren Alltag als Forscherinnen. Und da kann man das Ganze nochmal so ein bisschen erleben. Vor allem fand ich da besonders lustig, weil es ja die ganze Zeit im Hintergrund schnattert.
Ja, Deswegen mache ich schon so genervte Geräusche, weil für mich war es der Horror, diese Folge aufzuzeichnen, weil ich tatsächlich im Pantanal saß und die Chaco-Guans die ganze Zeit vorne dran im Baum saßen und ich habe sie immer versucht wegzuscheuchen, haben einen einzigen Lärm gemacht, das war furchtbar. Aber schön, dass dir die Folge gefallen hat.
Ja, die waren ein sehr guter Unpaid-Actor da in dieser Folge, um sich das Ganze gut vorzustellen. Vielen, vielen Dank für diese schöne, unterhaltsame, tiefgründige Wissensfolge mit euch beiden. Ich werde auf jeden Fall noch weiter tierisch hören und ganz viel Erfolg bei eurer nächsten Reise oder dem nächsten Projekt, was bei euch ansteht. Dankeschön.
Ja, danke. Sehr gerne. Danke, Dank, Luisa.
Tschüss.
Tschüss.